Salli und herzlich willkommen am Stammtisch. Wir sind heute am Stammtisch ein bisschen verkatert. Der Grund ist, es war gestern Rüdiger Samstag und morgen Güdis Mändig. Du hast richtig erraten, es ist Fasnacht in Luzern. Trotzdem haben Fabio und ich uns heute am Sonntag komplett im Fußball gewidmet und der hat es uns auch nicht schwer gemacht. Wir haben ein paar sensationelle Spiele erlebt in der Super League. Grandiose Spiele mit viel Goal. Und über die wollen wir reden. Im zweiten Teil gehen wir auf Überraschungen ein. Wir reden über Mannschaften, die überraschend gut oder überraschend schlecht abgeschnitten haben, wo niemand mit denen in ihrem Abschneiden am Anfang von der Liga, Meisterschaft, Turnier, was auch immer gerechnet hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Fabio für 5 Mannschaften hier mitgebracht hat. Ich habe ein paar gute Nummern, ein paar gute Ass im Ärmel und finde es schön, dass du dabei bist. Also lass uns starten. Los geht's. Ja, Fabio, erste Frage, die noch schnell geklärt werden muss. Wie heisst die Mutter von Niki Lauda?
Elisabeth, was ist das für eine dumme Frage?
Gut, wenn wir es gestern Abend noch nicht klären konnten, jetzt können wir uns voll auf Fußball konzentrieren. Schön bist du da, irgendwie.
Ja, ein rüdiges Hallo auch von meiner Seite. gestern Abend hast du angesprochen.
Ich habe schon angesprochen, also Entschuldigung, ja.
Ja, ist ein bisschen länger geworden von dem her, aber nichtsdestotrotz hat man ja das Mitbringsel und ich nehme an, hast du gleich etwas noch mitbekommen vom Wochenende?
Selbstverständlich, mit genug Aspirin und Toni Matthes und so weiter, bin ich jetzt da voll drauf und han, also voll in der Gang meine ich, und han unser schönes Mitbringsel und es ist eine weniger schöne Geschichte oder beziehungsweise sehr, sehr wüste Geschichte, die gerade passiert auf dem Planet. Ich denke, ihr wisst alle, um was es geht. Mein Mitbringsel hat mit dem FC Schalke 04 zu tun, wo sich entschieden hat, nach diesen Vorkommnissen, nach der Kriegserklärung von Russland an die Ukraine, Gazprom, seinen langjährigen Sponsor vom Trikot zu nehmen. Stattdessen steht jetzt einfach Schalke dort. Ein sympathischer Zug, wie ich finde, von einem Verein, der in der letzten Zeit eher belächelt worden ist, wo man nicht mehr so hat können ernst nehmen. Man hat auch Skandal gehabt, wie die Tönnies, der Tönnies-Fleisch-Skandal, dann der Abstieg und so weiter und so fort. Ein riesiger Schuldenberg hat der Verein auch. Aber das wird sicher schuldentechnisch ihnen nicht helfen. Es wird ihnen wehtun, umso grösser, denke ich, anzurechnen. Das symbolische Zeichen zumindest, was sie da gemacht haben.
Absolut, gebe ich dir recht. Wobei ich gerade vorher schnell erfahren habe, dass es nicht nur bei dem soll bleiben, dass sie den Trikotsponsor einfach nicht mehr auf dem Libri zeigen, sondern sie wollen den Vertrag einfach auflösen mit Gazprom. Also sie wollen eigentlich nicht mehr mit Gazprom zusammenarbeiten. Und das stand jetzt. Und das hat eine relativ hohe Welle geworfen, als ich das mitbekommen habe. Es hat sich auch der Präsident von Dortmund dazu geäußert und gesagt, also wenn die wirklich das durchziehen, dann müsste man eigentlich sich solidarisch zeigen und dann aber auch FC Schalke finanziell unterstützen, helfen die ganze Bundesliga. Ich habe einen recht schönen Aspekt gefunden. Wenn eine Mannschaft schon Teier hat und sagt, hey, wir wollen gar nichts mehr mit dem zu tun haben und dann das wirklich einen Cut machen, dass die anderen sagen, hey, so eine geile Aktion unterstützen wir. Und dann müssen wir aber schauen, dass es finanziell bei Schalke doch nicht zu fest einschlägt.
Sie sind sehr abhängig von dem Vertrag. Natürlich. Denke ich schon, ja. Ja, das ist spannend. Das wäre ja in dem ganzen Schrecken innen etwas Positives, was daraus entstehen.
Mal schauen, ich habe mir zuerst so ein bisschen Gedanken gemacht, als ich es gelesen habe mit dem Schrift, mit dem Sponsorschrift, und ich dachte, jetzt fast so wieder auf Saufen. Ja, warte.
Das ist ein Radler. Okay, easy. Mir geht noch nicht.
Ich habe mir auch ein bisschen überlegt, ob das einfach so ein Ding ist, dass man einen Shitstorm vorbeugen will, dass man jetzt weiterhin mit Gazprom aufläuft, dass man jetzt sagt, ja, man nimmt es einfach weg und Gazprom damit einverstanden war und gesagt hat, okay, wir wollen da nicht noch Feuer ins Öl gießen oder Öl ins Feuer.
Öl ins Feuer eher. Das funktioniert. Beides gibt eine grosse Flamme.
Genau. Ja. Nein, aber darum habe ich gedacht, dass wir eventuell müssen oder haben wollen und dass das eine Vorsichtsmaßnahme war. Aber wenn das jetzt mit dem Ganzen, wir kündigen auch den Vertrag, dann hat es doch nochmal, von mir aus, eine ganz andere Message dahinter.
Ja, und es ist von Ihnen selber gekommen. Sie haben es ja halt eben genau gemacht, bevor der öffentliche Druck gross geworden ist. Und das, denke ich, ist das Grosse, das, was man Ihnen gross anrechnen kann.
Absolut. und hoffe, dass dir da ein paar Beispiele folgen. Gazprom sponsert ja auch noch die Champions League, soweit mir ist.
Ja, was hast du Schönes mitgebracht diese Woche?
Ich habe ein stehendes Stadion, Standing Ovation und einen Spieler, der sein Comeback gegeben hat, als Mitbringsel mitgenommen. Und zwar niemand anders als der Christian Eriksen hat am letzten Samstag, also diesen Samstag, mit Brentford, seinem neuen Verein aus der Premier League, seine ersten paar Spielminuten gehabt gegen Newcastle, 52. Minute eingewechselt worden. Und das ganze Stadion ist aufgestanden, auch die Fans von Newcastle sind aufgestanden. Die Spieler haben applaudiert, alle haben applaudiert. Grosse Story. Schön, dass es auch noch Erfreuliches gibt in der Welt vom Fußball.
Absolut. Ja.
Ich weiß nicht genau, wie das die Regeln sind. Weißt? Also, er hat jetzt einen Defibrillator eingesetzt oder so etwas in dieser Art. Und in England darf er spielen, in Italien nicht. Wie das genau jetzt für seine Karriere bedeutet, hey, keine Ahnung. Ich hoffe einfach das Beste für ihn und dass wir so Szenen wie an der WM nie mehr sehen müssen.
Auf jeden Fall. Auch da bleiben wir dran, würde ich sagen. Beobachtet es. Du, und los, ich habe das Gefühl gehabt, du nimmst dir vielleicht das Schalke mir weg und habe irgendwie so als Reserve habe ich mir noch etwas, ein Mitbringsel auf die Seite da gehabt. Und jetzt habe ich das aber nicht gebraucht gehabt. Aber weil du jetzt der Adi nicht da ist und wir nutzen zwei, sind, würdest du mir erlauben, dass ich noch ausnahmsweise ein zweites Mitbringsel noch reinhauen da,
weil ich es einfach so gut finde. Natürlich, wenn du mir erlaubst, dass ich nachher noch schnell ein Totti Gomes Update gebe.
Auf jeden Fall. Machen wir zuerst mein Mitbringsel und nachher das wöchentliche Totti Gomes in England Update. Mein zweiter Mitbringsel hat einen schönen Namen Equal Pay. Und zwar geht es um den amerikanischen Fußballverband, der nach langer Diskussionen das jetzt geschafft hat, dass Frauen- und Männer-Nationalteams die gleiche Entlöhnung haben. Das war ein riesiges Thema dort gewesen, seit 2019. Ein offener Streit mit dem Frauenteam und dem Verband. Hintergrund ist, dass die Frauen bedeutend erfolgreicher sind als die Männer in den USA. Sie sind schon viermal Weltmeisterin geworden. Jetzt gerade kürzlich auch. Und haben aber trotzdem markant weniger verdient, was halt einfach keinen Sinn macht. Und, unter anderem hat sie zum Beispiel die gleichen Prämien an Weltmeisterschaft ausgehandelt und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen schönen Move gefunden. Muss sagen, vielleicht einen zeitgemäßen Move, kann man auch sagen. Sie sind auch nicht die Ersten. Norwegen, Holland und Australien haben das früher schon eingeführt gehabt. Und ich denke, das muss irgendwo so ein bisschen Zukunft sein.
Ja, sehe ich genau so. Ja. Guter Move. Zeigt auch, oder, vom Respekt, was man denen entgegenbringt, weil sie bringen ja eigentlich die gleiche Leistung.
Richtig. Und wir hatten die letzten paar Mal so negative Mitbringsel gehabt. Also letzte Woche weiss ich nicht, bin ich nicht dabei gewesen, aber vorher auch mal. Und jetzt haben wir mal wieder wirklich drei gute.
Ja, weniger gut ist für den Totti Gomes, glaube ich. Er ist nämlich nicht einmal auf der Bank gehockt bei der Niederlage von Wolverhampton. Einfach, dass wir das auch noch gesagt haben. Vielleicht wechselt
er mit dem können rechnen
zu GC. Sie könnten brauchen.
Ja, sie können tatsächlich brauchen. Und ich nehme an, das ist jetzt wieder einer von deinen berühmten Übergängen zu der Liga. Hast du noch etwas anderes?
Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir schon wieder am Podcast machen. Es ist doch Fasnacht, Büben.
Ja, schaffen wir allein. Da hocken wir beide und werden noch unterbrochen.
Ja, es ist unglaublich, die Leute da. Und dann kommen sie noch aus dem Wallis, Schamart.
Gut. Alle, die sich jetzt fragen, wenn es
im FC Sion nicht läuft, dann.
Dann können wir es so schimpfen. Alle, die sich jetzt fragen, draußen, das war Fabio seine Freundin, die sich jetzt so mal schnell hat, ein paar Minuten Berühmtheit oder ein paar Sekunden Berühmtheit erschlichen hat, reingesneakt. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt ernsthaft und gehen auf die Liga. Oder hast du noch etwas zum Totti Gomes oder zum Wallis oder zu deiner Freundin zu sagen?
Nein, aber dass wir nicht mit der Liga weitermachen, sondern mit Thema.
Richtig. Zum Glück kann ich dich. Gut, Liga kommt am Schluss. Dann machen wir jetzt mit dem Thema weiter. Aber zuerst, damit ich mich wieder ein bisschen sammeln kann, nach dem ganzen Tohu Wabohu, den Jingle bitte. Und so überraschend, wie jetzt das Thema für mich gekommen ist, also dass wir das jetzt zuerst machen, ist auch unser Thema, nämlich Überraschungsmannschaften. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, wir reden über Teams, die alle überrascht haben. Das kann sein in einer Meisterschaft, das kann sein in einem Turnier, es kann positiv überrascht sein oder negativ überraschend gewesen sein. Und wir haben uns gedacht, wenn der Adi nicht dabei ist, geben wir uns je 5 geben. Und wie immer das grosse Gambling, ob echt 1, 2 oder 3 oder 4 Mal vorkommt hier. Das heisst, ja, es ist ein bisschen Zittern. Ich würde aber dir gerade mal das Nummer 5 überlassen. Mal schauen, was für eine Mannschaft das du als Nummer 5 hast, wo du sagst, mal, die hat mich oder wahrscheinlich nicht nur dich mit ihrer Performance komplett überrascht.
Ja, selber zum Start muss ich mal sagen, ich kann eigentlich keine Mannschaft können aufschreiben, weil mich überrascht ja nichts. Mit meiner Fußballfachkenntnis weiß ich natürlich, welche Mannschaften wie spielen und darum hat es mich eigentlich nicht können überraschen. Keine Mannschaft.
Was man auch jede Woche an deinem Tipp, an deinen Tippresultat gesehen.
Genau, richtig? Natürlich, die sind sensationell. Ja, und dann das andere ist oder Überraschungen, was das heisst. Und ich habe positive Menschen, wenn ich bin, ich habe nur positive Überraschungen mitgenommen.
Ich habe mir eigentlich.
Ja. Ja, Platz 5, also das Ranking habe ich recht schwierig gefunden, weil was heisst das? Was ist überraschender als andere? Ich fange doch mal an mit Meister aus Frankreich 1998, der FC Lens. Sind dort Meister geworden? Vorjahr sind es 13 gewesen. Überraschenderweise haben sie dann in der Saison 98-99, wo ja gerade noch die WM war in Frankreich, den Meistertitel geholt. Eben, nicht eine Mannschaft, die gross mit Stars gespickt ist. Sie haben sich mehr durch ihr Kollektiv bewiesen. Die Spieler, die man kennt, ist zum Beispiel der Wladimir Smitser, der Tschech, und ein Foe von Kamerun. Und ja, sie haben sich dort einfach so in einen kleinen Rausch hineingespielt. Aber ich glaube, das werden wir noch ein paar Mal hören, dass das Mannschaften sich in einen Rausch hineinspielen. Das Team war der Star gewesen und ja, sie haben im letzten Spieltag haben sie es geschafft. Sie haben ein besseres Goalverhältnis gehabt als Metz. Und wenn man jetzt überlegt, Lens und Metz, das sind Mannschaften gewesen, die dort um den Titel gekämpft haben. Kein PSG, kein Marseille, kein Rennes. Also,
kein Lyon, ja genau.
Genau, es sind schon mal andere Mannschaften die vorher dabei gewesen, die man heute gar nicht mehr so kennt. Aber ja, absolut überraschend Meister geworden in dieser Saison. Und seitdem aber auch wieder nicht mehr wirklich erfolgreich. Also nicht erfolgreich gewesen, sogar mal abgestiegen, glaube ich, 10 Jahre vorher und dann. Aber ja. Mittlerweile spielt es, glaube ich, wieder in der ersten Liga.
Ich finde es grossartig, dass du jetzt hier auf Frankreich gehst, weil auch ich habe mein Nummer 5 in Frankreich und der französische Fußball kommt eher ein bisschen zu kurz in diesem Podcast. Darum sehr, sehr schön. Bei mir ist es sehr aktuell und zwar ist es OSC Lille, der aktuelle französische Meister. Auch mit dem hat niemand gerechnet, nachdem Paris Saint-Germain ja so aufgerüstet hat. Mbappé, Neymar, und Konsorten, man soll die Namen gar nicht alle ablesen, das können ihr. Aber eben, Meister geworden ist Lille. Und wer das gesehen hat, hat sich mal kurz die Augen gerieben, Ende letzter Saison. Sie sind die Saison vorher immerhin viert gewesen, aber haben gewichtige Abgänge gehabt. Der Victor Osimhen, heisst er, glaube ich.
Osimhen, genau,
nach Neapel. Und der Gabriel zu Arsenal. Das sind damals so ein bisschen die Spielstützer gewesen, oder Teamstützer. Und die hat man verloren. Und von dem her hat auch dort niemand gross auf sie tippt, weil sie wirklich keine Stars im Team hatten. Und trotzdem haben sie es geschafft, über die Saison Paris Saint-Germain zu schlagen. Die sind ja der Zweite geworden. Und das ist seit 2013 nur einmal passiert, dass Paris nicht Meister geworden ist. Und der Schlüssel war schlussendlich in der Abwehr gewesen. Man hat es geschafft, nur 23 Gegentreffer rüberzukommen. Und wenn ihr jetzt mal auf die französische Liga schauen könnt, dann haben die allermeisten jetzt schon mehr als 23 Gegentreffer bekommen. Dann ist irgendwie, eben, das hat doch, meistens gibt es so Eigendynamiken, du hast selber gesagt, vorher so Mannschaften, die sich so einen Flow reinspielen, performen plötzlich Spieler viel, viel besser, als man es gedacht hätte. Burak Yilmaz ist das gewesen, 35-jähriger Stürmer aus der Superliga gekommen und hat plötzlich genetzt und töpft dort. Und gleichzeitig hat man hinter eine extrem starke Abwehr können, eben wie gesagt, das habe ich gesehen, mit diesen 23 Gegentreffer machen. Und spannender ist, das Team ist zusammengestellt worden durch den Sportdirektor Campos und der ist vorher bei Monaco gewesen und Monaco ist die letzte Mannschaft gewesen, die es geschafft hat, Paris zu schlagen. Und noch parallel, beide Mal ist er kurz vor Saisonende nicht mehr im Club gewesen. Das ist auch jetzt wieder so gewesen. Er hat das Mal nicht mehr mitfeiern beim Meistertitel. Und ganz allgemein ist ein grosser Umbruch jetzt stattgefunden. Man hat Spieler verloren, Trainer und so weiter und so fort. Und im Moment ist man noch 11. Also man wird ziemlich sicher den Meistertitel nicht können. Also nein, ist eigentlich klar. Man wird den Meistertitel nicht können verteidigen. wie gesagt, trotzdem oder umso mehr, auch wenn man in 2-3 Jahren dann mal wieder schaut auf die Rankings, wer, wenn Meister geworden ist, Lille, in diesem Jahr grosse Sensation gewesen.
Ja, also eigentlich, oder? Erfolg und Lead liegen die meistens relativ nah beieinander. Wäre jetzt eigentlich so eine Mannschaft, die man könnte als negative Überraschung nennen, PSG, letzte Saison. Wenn man es würde
umdrehen. Ja, richtig, ja. Dann, es ist krass, sie sind so gut bestückt gewesen, dass wir eigentlich den zweiten Platz schon als riesen Enttäuschung müssen anschauen, ja.
Ja, aber jetzt dieses Jahr sieht es ein bisschen besser aus.
Ja, sie sind doch recht dominant im Moment. Auch wenn sie, jetzt haben sie glaub, das vorletzte Spiel verloren, aber es ist, glaube ich, die zweite Niederlage gewesen, diese Saison. Also das scheint jetzt recht Souveränheit zu schaukeln. Aber kommen wir doch zum Nummer 4. Was hast du für das Nummer 4?
Das Nummer 4, ja, wir gehen auf Deutschland. Und zwar in der Saison 2006, 2007. Dort ist der VfB Stuttgart deutscher Meister geworden. Nicht Bayern, nicht Dortmund, nicht Wolfsburg. Wolfsburg ist auch so ein Kandidat. Die jungen Wilden hat man sie genannt. So Gomez, Hitzelsberger und so. Alle relativ jung gewesen, relativ unerfahren. Und trotzdem.
Ist Khedira da schon dabei gewesen?
Khedira, genau.
Also ja, einfach, ja.
Ja, natürlich logisch, wie es nachher auch so der Stamm von der deutschen Nationalmannschaft dann auch bildet. Und ja. Sie sind wirklich ohne viel Kredit gestartet und haben sich dann in einen Rausch gespielt. Und am Schluss sind sie deutsche Meister gewesen. Die jungen Wilden aus Stuttgart.
Dort war doch der Ludovic Mania noch dabei gewesen, in dem Team. Oder?
Bin ich ganz sicher, das kann sein.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Streller war auch noch mal bei Stuttgart gewesen, aber ich glaube, der ist auch später,
früher. Ja, der ist, glaube ich, eher früher gewesen, ja, genau.
Ja, aber auf jeden Fall auch eine riesen Story. VfB Stuttgart, die Arrivierten geschlagen und ja, hat die Region Stuttgart sehr, sehr gut da.
Ja, mag mich noch gut erinnern. Ja, und dann eben leider auch da wieder so ein Beispiel von einer Mannschaft, die dann das wie nicht so hat können heben. Sie haben sich nicht oben können etablieren, sind dann wenige Jahre darauf ab und dann auch abgestiegen. Und jetzt kämpfen sie wieder gegen den Abstieg, wobei das halt vor allem andere Sorgen, also beziehungsweise Verletzungssorgen und so weiter.
Bitter.
Begründet ist. Ja, ich komme jetzt mal in heimische Gefilde mit meinem Nummer 4. Und da zwar ist das GC in der Saison 92-93. Sie sind damals eine absolute Top-Mannschaft gewesen. Ich sage jetzt einfach mal schnell ein paar Namen, wer das dort gespielt hat. Das ist im Goal Martin Brunner und Pascal Zuberbühl. Dann haben wir einen Murat Yakin, einen Mats Green, Ramon Vega, Chiriakos Forza, Johann Vogel, Marcel Koller, Alain Sutter, Thomas Bickel, Heinz Herrmann, Giovanni Elber. Wahnsinn. Also, ich meine, das ist so PlayStation. Ich kaufe jetzt einfach mal alles ein, was in der Schweiz je gespielt hat. Die haben dort zusammen gespielt, absolute Favoriten gewesen und haben die Aufabstiegsrunde müssen. Sie haben es also nicht geschafft in die Finalrunde. Damals hat es noch in der Schweiz die Aufabstiegsrunde gegeben. Wo ich immer noch ein bisschen nachweine, ehrlich gesagt.
Wir alle.
Und sie sind in der Aufabstiegsrunde, haben sie nachher, sind sie auf die später Aufsteiger aus Luzern und die noch nicht aufsteigen, aber die Langzeit-Nazi-B-Mannschaft Basel unter anderem getroffen. Also muss ich das mal geben, Aufabstiegsrunde, wo unter anderem GC, Basel und Luzern drinnen ist. Schon recht geil. Dort haben sie dann auch tatsächlich bis auf ein Spiel alles gewonnen. Das eine Spiel war in Luzern, ein 2-0, das sie verloren haben. Und das war mein persönliches erstes Spiel, das ich live gesehen habe. Darum bleibt mir das natürlich noch besonders in Erinnerung. Es hat in dieser Aufabstiegsrunde 5 Spiele gegeben mit mehr als 20'000 Zuschauern, 2 davon mit mehr als 30'000. Also dort ist wirklich in der unteren, also in der Zwischenliga fast mehr Feuer drin gewesen als oben. Die späteren Meister, die werden mir das verzeihen, zu denen können wir dann vielleicht später auch noch. Jedenfalls, wie gesagt, ich in dem Stadion innen gsi und da die grossen Namen und auf der Tribüne alles irgendwelche Bundesliga-Scouts, wo da eben die Alain Sutters und die Chiriakos Forzas wollen beobachten, stattdessen einen Semir Tuzzi und einen Oliver Gamenzind gesehen haben, die dann das Spiel gerockt haben. Aber ja, das ist, wenn du so eine Mannschaft anschaust und du schaffst es nachher nicht um den Meistertitel zu spielen, sondern wie gesagt, gehst nachher runter. Das ist, glaube ich, damals die ersten 6 haben um den Meistertitel gespielt und alles, was weiter unten war, hätte die Aufabstiegsrunde müssen gegen die besten 4 von der Nazi B damals. Und dort war nachher GC drin gewesen. Haben sie, wie gesagt, als Erste nachher schon geschafft, als Einer ist Zweite gewesen und die zwei sind nachher rauf mit Nazi A. Aber eine rechte Überraschung war, dass die dort haben müssen spielen.
Ja, und eigentlich zu deinem Glück dann, oder? Du hast sie dann gesehen im ersten Spiel, in der Moment, die Startgruppe da aufzulaufen. Hat der Marcel Koller damals noch für GC gespielt?
Ja, ich habe es im Fall auch nicht mehr alle gewusst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe schnell auf Dings müssen nachschauen, auf Transfermarkt. Und dort war er noch drin gewesen. Allerdings, in dem Spiel hat er sicher nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Also, falls er dort jetzt kurz vorgegangen wäre, dann hätte es mir leid. Aber dann wäre er in dieser Saison hätte er sicher noch gestartet mit GC.
Ja, es hat ja einen Grund, wieso ich ihn anspreche.
Bei
meinem Top 3, auf meinem 3 ist der Schweizer Meister. Ich bleibe auch in der Schweizer Liga, weil da hat es ja doch auch die ein oder andere Überraschung gegeben. 2001. Und ich habe gerade der FC St. Gallen ist im Jahr 2001 Schweizer Meister geworden. Völlig überraschend. Und ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Interview gelesen mit Marcel Koller. Ich nehme an, es ist darum, es geht ein bisschen darum, dass man jetzt die Sachen wieder hervornimmt von überraschenden Meistern, weil man ja momentan auch in der Schweizer Liga so ein bisschen über einen Überraschungsmeister rausläuft. Da haben wir ihn gefragt, wie er das damals gemacht hat. Ich habe es recht interessant gefunden, gerade wo du mir die Aufgabe gestellt hast, habe ich das Interview gelesen, wo es um das gegangen ist. Ich habe gesagt, ich muss den FC St. Gallen erwähnen. Die haben dort auch einfach ein Turbo zündet. Und er hat ja den Verein, glaube ich, ein halbes Jahr vorher übernommen. Also vor der Saison, wo sie Meister geworden sind, hat er einiges umgestellt und ja, hat sich dann eine Mannschaft zusammengenommen. Und wichtige Stützpunkte sind Charles Amoa im Sturm. Ich weiß gar nicht, Zellweger sehr wahrscheinlich auch noch bei St. Gallen gespielt. Einfach ein riesen Team. Ja. Also eigentlich nicht einmal ein riesen Team, aber ein gutes Kollektiv, ein gutes Team vor allem. Und sie haben jeder für den anderen gekämpft und am Schluss sind sie Meister geworden. Ich glaube, sie sind sogar es hat ja auch damals noch zwei verschiedene Ligen, also zuerst mal eine andere Liga gegeben, nachher ist dann, weiss den Modus nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube, sie sind beim ersten Ding sind's fünf gewesen oder gar nicht erst und nachher haben sie es dann am Schluss gerockt und sind einfach je länger besser geworden und haben sich dann nicht mehr lassen.
Sind sie nicht, ist das nicht das entscheidende Spiel sogar zu Luzern gewesen?
Doch, ich weiß
nicht. Ich bin eher an dem Spiel
genau, auch gewesen. Genau, das war eine wunderschöne Gegentribüne gewesen und wo gestern Fans auf der Gegentribüne gestanden sind, die FCL-Fans haben ein Transparent. Das war, glaube ich, der zweitletzte gewesen, das war noch nicht sicher gewesen. Und man hat aber, die FCL-Fans haben ein Transparent gemacht, wir gratulieren zum Schweizer Meistertitel. Und das Erste, was die St. Galler gemacht haben, wo sie ins Stadion reingekommen sind, sie haben das Transparent verrissen. Ja. Kann man halten davon, was man will. Mir hat es irgendwie einen Fadenbeigeschmack gehabt. Also, okay. Aber wenn man es im Nachhinein anschaut, sie sind noch nicht sicher gewesen und dann so à la, ja, aber glauben, wir dürfen ja noch nicht gratulieren, solange es noch nicht da ist. Im FCZ darf man jetzt auch noch nicht gratulieren. Also, wenn wir gerade bei der aktuellen Thematik
sind. Ja, weißt du, was meinst du?
Von dem her. Überlegt, ja, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee gewesen. Man hat es gut gemeint.
Man hat es auf jeden Fall gut gemeint, ja.
Genau.
Ja, sehr schön. Auch ich bleibe in der Schweiz mit meinem Nummer 3. Und es ist natürlich related zu dem, was ich vorgebracht habe. Während dem nämlich, wie ich vorher gesagt habe, unten dran GC, Luzern und Basel um den Auf- oder Abstieg gespielt haben, ist oben klammheimlich ein neuer Schweizer Meister gekürt worden. Und das war Aarau im 93. Wie gesagt, GC dort unten, dann Aarau das Jahr vorher fast abgestiegen. Und man hat dann einen gewissen Herr Rolf Fringer geholt aus Schaffhausen. Und der hat es geschafft, wir haben wieder das Thema, oder? Einfach eine Mannschaft zusammenzuschweissen, die über sich herauswächst, die an sich an den Erfolg glaubt. Und von dem her halt dann eben auch die Erfolg das Moment auch mitnimmt und kann nicht noch so eine Serie ausbauen. Und dort mit Spielern wie Roberto Di Matteo, Peter Alexandrov oder hinter Mirko Pavlicevic, hat er, glaube ich, geheißen, genau. Aarauer Jahrhundertmannschaft gemacht. Das eben 93, ich habe mir da drauf geschrieben, heute wäre so etwas nicht mehr möglich. Gibst du mir da recht? Oder könnte heute wieder irgendeine Überraschungsmannschaft, wo nie da oben, also ja, nehmen wir irgendwie, wer haben wir jetzt, wo irgendwo so ein bisschen im unteren Mittelfeld umeinander dümpelt? Ich wollte jetzt nicht gerade Luzern nehmen, aber irgendwie, also weißt du,
Lausanne ist vielleicht auch nicht gerade ein gutes Beispiel.
Ja, nein, genau, aber also Ich glaube, das ist schon in dieser damaligen Zeit noch ein bisschen mehr möglich gewesen, wobei ich kann es auch nicht genau begründen, weil es war auch damals eine Sensation gewesen. Aber.
Also wenn wir unseren Podcast-Forecast von Anfangs der Saison anschauen, dann haben wir alle drei im FCZ nicht wirklich Kredit gegeben.
Ich am meisten, ich habe sie relativ in den oberen Rängen, aber nein, nicht dort, wo sie jetzt sind, sie, das ist klar.
Ja. Also das ist ein kleines Gleiche rein, oder?
Ich glaube einfach, dass die Finanzen heute noch, einfach noch krasser entscheidend sind, weil sie halt einfach auch, weil du einfach viel, viel grössere Unterschiede hast finanziell. Und klar kannst du immer noch mal gut einkaufen und noch mal Glücksgriff tätigen und irgendwo eine Mannschaft zusammenschweissen, aber dass du dann gerade Meister wirst. Wir haben sie auch mit St. Gallen noch mal gehabt, vor etwa 3 oder 4 Jahren mit dem Iten und so weiter. Es hätte schlussendlich nicht ganz gelangt, dort hätte es noch eins können. Ich halte es für schwer denkbar, aber fände es cool.
Ja, und alle die momentanen Mannschaften, es gibt ja doch auch europaweit noch ein paar Kandidaten, die Überraschungsmeisterschaften könnten feiern. Die Belgische Liga ist ein Aufsteiger momentan an erster Position. Die haben aber einen finanzstarken Investor hinter dran. Also, da kann man auch nicht davon reden, dass die jetzt einfach aus dem Nichts raus, also so.
Ja, klar.
Nicht keine Finanzen haben. Also ja, man braucht, glaube ich, schon auch ein bisschen Geld.
Nur Glück und Teamwork allein gelangt wahrscheinlich nicht, ja.
Genau.
Ja, dann sind wir schon beim Nummer 2. Und wir haben noch kein Doppelt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt anfängt, aber hau mal dein 2 raus.
Ja, apropos Geld. Wo, in welcher Liga ist am meisten Geld um? Logischerweise in England.
England, ja.
Und dort hat es auch in den letzten 20 Jahren, glaube ich, eine Mannschaft gegeben, wo man kann sagen, hey doch, das ist eine Überraschung gewesen. Sie haben es nämlich geschafft, ohne so ein riesiges Budget. Sie haben auch ein riesiges Budget, aber nicht ein riesiges Budget. Englischer Meister zu werden, 2016, ist das Leicester City gewesen, unter dem Trainer Claudio Ranieri. Auch eine gute Mannschaft, logischerweise mit Namen gespickt, aber halt nicht Namen, also wenn man einen Fuchs nennt oder einen Da war schon dabei, der Mahrez und natürlich vorne Jimmy Vardy. Also, es hat schon auch den einen oder anderen gegeben, der Fußball spielen konnte, der auch nicht ganz günstig war, um den zu holen. Aber im Vergleich zu allen anderen Konkurrenzen würde ich sagen, das ist definitiv ein Podestplatz und eine riesige Sensation gewesen.
Also vor allem eben gegen die Top 5 in England, wo halt einfach allen entrückt ist, ist das schon krass.
Tragisch ist ja, dass der Owner vom Club wo eigentlich das Ganze auch ein bisschen nicht möglich gemacht hat, aber versucht hat, möglich zu machen, ist er dann, ich glaube, sie war 2 später mit dem Helikopter abgestürzt, der Owner von Leicester. Also es ist eben irgendwie noch ein tragische Dings dahinter. Ja, aber sie haben die Superreichen geschlagen und muss man, ich weiß nicht, wenn das nächste Mal der Fall wird sein.
Auf alle Fälle, also sicher eine Story, die aufhorchen hat lassen, weil es einfach eben auch niemand für möglich gehalten hat. Ja, sehr schön, das Nummer 2. Ich gehe wieder auf Deutschland. Und zwar bin ich bei Kaiserslautern.
Nein, jetzt hast du mein Eis weggenommen.
Ist wirklich klar gewesen. Kaiserslautern im 98 sind sie als Aufsteiger Meister geworden. Das, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon mal gegeben hat. Kann mich nicht erinnern. Und zwar war der Abstiegsjahr vorher gewesen. Man hat dort im letzten Spiel gegen Leverkusen verloren. Und es hat dann das berühmte Interview gegeben, wo der Andi Brehme vom Rudi Völler im Fernsehstudio, Studio hat man sie in den Arm genommen werden und einfach nur noch Rotz und Wasser brüllt hat. Und spannend dort ist eigentlich, dass so wieder der Erfolg hat noch in dem Abstiegsjahr eigentlich angefangen. Lautern hat nämlich zum zweiten Mal in seiner Geschichte noch den DFB-Pokal gewonnen. Und auf das aber hat ein grosser Teil von dem Team gesagt, okay, wir bleiben zusammen. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man weiss, dass es vorher eine sehr zerstrittene Mannschaft war. Und dann ist aber ein neuer Trainer gekommen, der Otto Rehhagel. Wir haben vor 2 Wochen über ihn geredet. Da hat man noch Spieler geholt, wie den Chiriakos Forza unter anderem, von Inter Mailand. Und der Rehhagel hat es geschafft, die Mannschaft, eben die eigentlich zerstrittene Mannschaft, wieder zusammenzuschweissen. Und so ist man dann nach einem Jahr wieder aufgestiegen. Und hat sich dann von Anfang an, ich gerade in einen Zweikampf hineinbegeben mit Bayern.
Trabatoni sind in Bayern da.
Genau, man hat beide gewonnen. Und Lautern ist vom ersten bis zum letzten Spieltag nur an 2 Spieltagen nicht Nummer 1 gewesen. Nämlich am ersten Spieltag, weil eine andere Mannschaft mehr Goal gemacht hat, und am dritten. Und abgesehen von denen, ab dem vierten Spieltag sind sie immer auf dem Nummer 1 gewesen. alle haben erwartet, dass sie nach der Hälfte irgendwo einbrechen, aber sie sind nicht eingebrochen. Und das sind so Helden von der damaligen Zeit, so Olaf, das Nasenpflaster, Marshall, wenn wir uns erinnern, eben Chili Sforza habe ich schon erzählt, Ratinho oder einen jungen, talentierten, noch nicht so bekannten Michael Ballack und so weiter und so fort. Ja, eine riesige Sensation dort gewesen, Kaiserslautern als Aufsteiger zum Meister.
Ja, und darum eigentlich bei mir auch auf dem Eis, weil eben, du das ganze Konstrukt anschaust, also ein Aufsteiger, der dann Meister wird. Klar, in der Recherche auch gemerkt, das ist eigentlich eine Erstliga, eine mittelmäßige Erstligamannschaft gewesen, die sich die Zweitliga angetan hat. Also es ist nicht so überraschend gewesen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben in dieser Saison, aber dass sie halt dann gerade Meister geworden sind, das ist natürlich die grosse Überraschung. Wobei, eben, ich glaube, man kann es auch so sagen, und das sagt man ja jetzt auch bei Mannschaften, die aufsteigen oder in eine Barrage reinkommen, die strotzen vor Selbstvertrauen, weil die halt in der zweiten Bundesliga oder in der zweiten Liga oder wo auch immer halt sehr viel Sieg einfahren und dass sie ein riesiges Selbstvertrauen haben, wenn dann noch das Team klappt und so. Das, eben, ich glaube, das braucht es dann schon auch, dass es am Schluss möglich ist, dass es einen Überraschungsmeister gibt. Das muss ja einiges zusammenpassen. Ja, aber das Selbstvertrauen, das du natürlich aus Sieg hast, ist natürlich auch nicht falsch, wenn du das gerade mitnimmst.
Sicher, und wenn du nachher natürlich eben, wie gesagt, gerade im ersten Spiel gerade die Sensation noch schaffst, dann reitest du halt auf dieser Wolke weiter. Und ich glaube, es gibt viele Teams, die eben, wie gesagt, gross erfolgreich sind, in der zweiten Liga kommen rauf und dann werden sie erst mal so richtig verprügelt auf dem Platz. Und dann verschwindet das relativ schnell, beziehungsweise dann hinterfragt man sich halt eben selber, sind wir genug gut, haben wir da etwas verloren oder haben wir uns vielleicht auch etwas vorgemacht in der zweiten Liga? Und wenn du da Vorsetzungszeuge überlegen, dann wird es sicher nicht nochmal so erfolgreich. Aber ja, bei Lautern hat es funktioniert. Schöne Story gewesen. Hast du noch ein Ersatz-Eis?
Ein Ersatz-Eis habe ich keins, nein. Nein, aber sag du zuerst mal dein Eis, vielleicht kann ich dann noch eins von meinen, wo ich mir aufgeschrieben habe, bringen.
Dass nicht, also los, ich habe ja noch zwei, weil ich habe gedacht, du nimmst mir sicher eins weg. Ich tue jetzt eins, das ich mit dir teilen kann, wo du sicher etwas kannst dazu sagen kannst. Und nachher tue ich mein Ersatz eins noch als mein eigenes verkaufen. Machen wir doch das so. Mein Eis, das ich jetzt mit dir teile, ist Griechenland.
Bin ich absolut nicht dabei, dass wir das teilen. Nein, natürlich muss man es teilen. Also, absolut.
Also, es ist schon wieder Otto Rehhagel zum zweiten, Rehakles. Und die Story hat eigentlich schon geil angefangen, wie das er zu Griechenland gekommen ist. Ich habe mich da recht jetzt ein bisschen reingelesen. Er hat ja eigentlich, nachdem er ja bei Kaiserslautern gegangen ist, wollen deutscher Nationaltrainer werden. Und die Deutschen haben ihn aber nicht wollen, sondern sie haben stattdessen damals auf den Ribeck und den Stielike gesetzt. Die grösste Tragödie im deutschen Fußball ever, Klammer geschlossen. Und so war er frei gewesen für Griechen. Er hat kein Wort Griechisch können. Oder vielleicht Uso oder so. Aber, und, hat dann eigentlich, ja, die ganze, hat dann nicht allzu viel gelernt, sondern ist eigentlich alles halt mit einem Übersetzer dann stattgefunden und hat dann auch irgendwie so ein Interview gegeben und gesagt, ja, eben, wir müssen halt manchmal auch so ein bisschen tanzen und zeigen und weiss ich was, aber die checken das dann schon. Und jetzt geht die Frage an dich, das Problem, Griechenland ist eigentlich so wie ein schlummernder Reis gewesen, weil es ist ja eine riesen sportbegeisterte Nation, aber die sind Ewigkeiten nicht mehr an einem Endturnier gewesen. Hast du eine Idee, wieso?
Also ich glaube, auf der einen Seite kann man sagen, dass die Vereine in Griechenland, also Panathinaikos, Olympiakos, die sind bestückt mit ausländischen Positionen. Also viele ausländische Altstars oder alte Stars, die dort spielen. Es spielen kaum viele Griechen in den ersten Mannschaften von denen. Also ich glaube, auch so ist es dann schwierig, sich zusammen irgendwie können eine gute Mannschaft haben. Wenn es mal einen schafft, dann geht er schnell ins Ausland. Und ja, so die Stars, wie sie früher mal hatten, die gibt es wie auch nicht mehr so. Sie haben immer wieder den einen oder den anderen, der ein Riesentalent ist oder ein Riesentalent hat. Und ja, aber sie bringen es irgendwie nicht auf die Bühne. Und wenn man ein bisschen Dings geht, nachschauen, sie haben es auch nicht immer ganz einfach mit den Auslosungen an der WM- und EM-Gruppe. Sie haben immer relativ schwere Gegner. Also es ist dann auch schwierig, da wieder reinzukommen. Man sieht zum Beispiel auch an der Türkei, wo ja auch ähnlich fanatisch ist. Und die haben ja auch immer Mühe, mittlerweile.
Ja, voll. Also man hat ihn ja dann auch gefragt, wo das Problem ist, wo er das Problem sieht. Und er hat dazu, also eins hast du jetzt vorher auch gesagt, die die Vereine, die eine starke Position haben. Er hat so, was ja, halt eben, AEK, Panathinaikos, hast du schon gesagt, oder Piraeus auch noch, die sehr stark sind. Und das ist offenbar, hat er nachher gesagt, so krass, dass die Spieler, wenn ein AEK-Spieler dort ist, dann ist er nicht fähig gewesen, in der Nationalmannschaft mit einem von Piraeus normal zusammenzuspielen, sondern der Hass ist irgendwie so weit gegangen, dass die sich eben, Verein über alles und die Nation hat wie nicht wirklich etwas gezählt dort. Und das Zweite, was er gesagt hat, es hat x Dutzende von Leuten gegeben, die mitgeschnorrt haben, die einfach in dieser Kabine gewesen sind, die auch noch irgendwo mitgeschnorrt haben. Er hat dann dort das grossartige Zitat gesagt, er sei ein demokratischer Diktator. Der hat so erfunden, das Wort. Das heisst, er hätte einfach mal wirklich all die Leute rausgerührt und hätte einfach mal ein bisschen Verordnung geschaffen dort. Und das hat dann schon vor dem Turnier dazu geführt, dass sie 15 Spiele nicht mehr verloren haben bis zu dem Turnier. Bis zur EM-Endrunde in Portugal. Und dann ist mir in der Vorrunde hat man eine Gruppe gehabt mit dem Gastgeber Portugal. Und das war dort die goldige Generation gewesen, Spanien und Russland. Und man hat Portugal geschlagen, man hat Spanien geschlagen, wenn es mir recht ist. Und Russland hat man aber verloren. Das hat ja schon gelangt für einen Hype. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin gesagt haben, eben, wenn du halt mal in einen Hype reinkommst und der fragt dann niemand wie, und das ist, denke ich, der Grund, wieso du vorher gesagt hast, nein, die nehmen wir nicht, oder? Das ist ja, Spielstil.
Natürlich. Was ich sagen, sie haben ja ein Eröffnungsspiel gemacht gegen Portugal und haben das überraschend ja gewonnen. Und ich glaube, der ganze Hype ist ein bisschen durch das entstanden. Das, was sie vorher geleistet haben, natürlich auch. Und dann haben sie einfach den Bus geparkt. Und das hat der Rote Regel gut gemacht. Er hat auch die Spieler zur Verfügung gehabt. Du hast zwar den einen oder anderen schnell vorne gehabt, der gut konnte kontern, aber Haudegen hinten innen. Und die haben das dann einfach abgeriegelt und der Gegner ist gar nicht durchgekommen.
Richtig. Und wenn ich mir von weiblichen Kolleginnen habe sagen lassen, forever der schönste Goalie, Nicole Polidis, der George Clooney hinter dem Goal innen. Ich weiß nicht, ob der wegen seinem Aussehen jetzt besser gehabt hat, aber der ist auch noch relativ viel geblieben. Ja, und eben, wie gesagt, mit einem Dallas irgendwo in der Abwehr hinten dran, einfach wirklich alles aufgeräumt, was gehört, der Koloss von Rhodos, wie man dann so schön gesagt hat. Und so sind sie bis ins Finale gekommen und dort 1-0 gewonnen gegen Portugal, gegen den Gastgeber wieder. Und natürlich für Portugal extrem hart, als Gastgeber kommst du ins Finale und dann verlierst du 1-0 gegen ein wirklich destruktiv spielendes Griechenland. Aber sehr viele Leute haben sich gefreut, einfach, dass es, wie gesagt, einmal ein Aussenseiter war, eine Überraschungsmannschaft.
Ja, das ist jetzt ein grosses Turnier doch eher selten, also EM und WM.
Genau, jetzt bringe ich den Fall, weil ich es einfach vorher gesagt habe, noch ganz kurz mein Nummer 1, aber ich mache jetzt das wirklich relativ kurz da. Und das ist tatsächlich, ich habe gefunden, das gehört aufs Eis, das Wunder von Bern, ist nämlich auch so etwas 1954 in der Schweiz, die WM.
Ja, bist du dabei gewesen, in dem Fall?
Ja, das ist, ich weiss noch, als wäre es gestern gewesen. Nein, das war ja nicht bedingend gewesen, das muss dabei gewesen sein. Aber ja, Deutschland, 9 Jahre vorher den Weltkrieg verloren, das Land in Trümmer und im Aufbau, die grossen Favoriten, die Ungarn und Deutschland unter dem Sepp Herberger. Zuerst ist man auch tatsächlich bei der Vorrunde gegen Ungarn mit 8-3 verprügelt worden. Und er ist dann dort gross kritisiert worden, weil er angefangen hat zu rotieren. Das Thema, das wir heute auch immer mal wieder haben, die grossen Mannschaften. Wieso, dass man eben dann mit der zweitbesten Mannschaft nur in gewisse Spiele hineingeht. Aber er hat gesagt, hey, wir müssen fit sein bis zum Schluss. Und man war in jedem Spiel Aussenseite gewesen, gegen Türkei, gegen Jugoslawien, gegen Österreich und hat schlussendlich überall gewonnen. Ist immer besser in den Flow reingekommen und hat dann im Finale ja, 3-2 gewonnen gegen Ungarn, wo zuerst mal 2-0 in Führung gegangen ist. Und dann Ausgleich, Morlock und Rahn. Und dann am Rahn seinen Hinterhaltsschuss, da können wir alles. Eine der grössten Sensationen oder Überraschungsmannschaften.
Hey, wo du das jetzt sagst, fällt mir jetzt gerade noch mal etwas ein, wo ich auch ein bisschen das Thema reinpasse, wo mir jetzt wirklich mit der Vorbereitung völlig entfallen ist. Aber ich glaube, man muss sich gleich noch schnell ansprechen. 1992, Dänemark, wo sich nicht mal für die EM
qualifiziert
hat. Und dann dank Jugoslawien nicht können teilnehmen wegen dem Krieg. Überhaupt an das Turnier gekommen sind und es dann gerockt haben. Also ich glaube, da, ja, es gibt sie doch, die Überraschungen an den grossen Turnieren. Aber auch ich habe für mich klar gesehen, ich muss auch irgendeinen Bezug zu dem haben. Und 92 ist jetzt für mich einfach noch zu früh gewesen. Ich sehe nur Reportage, ich kann es nicht selber fassen. Drum.
Nein, aber das ist natürlich gut, dass du das bringst. Ich habe, das habe ich jetzt auch gerade überhaupt nicht präsent gehabt. We are red, we are white, we are Danish Dynamite. Grossartig war eben eine Mannschaft, wo alle schon in der Ferien waren, schon Badeschlarpen angehabt am Pool und dann heisst, hey, ab nach Schweden, wir spielen jetzt hier noch eine EM und dann, ja, keinen verdammten Titel noch geholt haben. Grossartig. Gut. Jetzt denke ich, haben wir aber recht viel hier aufs Parkett gebracht und ich bin mir sicher, dass daheim die ein oder der andere jetzt denkt, ja, aber Herren, das haben wir noch vergessen und dieses und so weiter. Es gibt noch viel. Schreibt uns, wenn ihr wollt. Oder lasst es sein, wenn ihr nicht wollt. Wir aber, gehen jetzt mal.
Und es gibt, wie angesprochen, die Saison doch die ein oder die andere Möglichkeit, dass es so könnte weitergehen könnte, dass es wieder Überraschungen gibt und dass wir nächstes Jahr einen neuen Podcast machen mit Überraschungen.
Das wäre schön. Bin gespannt. Schauen wir, wie es weitergeht. Und ja, wir sind auf dem Weg dazu. Darum lass uns mal in die Liga eintauchen.
Genau, das ist ja das Wochenende wieder Fußball gespielt worden in der Schweiz, am Samstag und am Sonntag. Und mehrheitlich war es wieder eine Runde gewesen für den FCZ. Apropos Überraschungsmeister. Aber wir fangen doch von vorne an, und zwar am Samstag Obig ist zu Bern Fußball gespielt worden, und zwar hat IB gegen Sion gespielt. Sion mit einem neuen Trainer, wobei neu kann man eigentlich nicht sagen, oder? Also ist auch schon Trainer gewesen bei Sion, wobei das kann man auch für viele, kann man auch schon für viele behaupten. Nein, der Monsieur Constantin himself ist an der Linie gestanden, weil der Tramezzani ja gesperrt worden ist beim letzten Spiel.
Hat das Steuer bei seinem Modelleisenbahnersatz mal wieder selber dürfen übernehmen.
Genau.
Ja, hat aber nicht so viel genützt.
Nein, aber ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen, das ist das IB, wo man eigentlich immer sehen will. Sie sind defensiv anfällig, aber sie bringen die offensive Power auf den Platz. Also so, wie sie eigentlich das immer gemacht haben. Und da bekommst du halt mal ein Goal. IB hat das Spiel 3-1 gewonnen. Aber sie haben ja Chancen gehabt, sie hätten aber ein oder andere mehr können bekommen. Aber wenn wir vorne an, also ich habe recht eine attraktive Partie gefunden im Gesamten, aber auch der Anfang recht stark gefunden von IB.
Ja, vor allem von IB, ja. Also IB ist schon über das ganze Spiel krass überlegen gewesen. Ist ja der auch verdient, relativ gleich zum 1-0 gekommen. Giamalö mit einem frechen Heber, der aber der Wesley noch ins Goal ablenkt.
Er muss zuerst mal so schaffen.
Ja, absolut, absolut. Ich kann ja sagen, wenn es Absicht war, ist es schön gewesen. Aber eben, ja, schlussendlich. Eben, das ist wieder das. IB hat die Saison extremes Glück, aber eben auch massives Pech mit diesen ganzen Verletzungen oder eben diesen ganzen Offside-Goal, die sie jetzt wieder hatten und so weiter, die nicht zählt worden sind. Und das ist eben auch IB für mich das Jahr.
Ja, vor allem das Offside-Goal, das du ansprichst, ist eine Frechheit. Aber ja. Einfach nichts machen. Und ich finde es so spannend bei Sion. Es kristallisiert sich immer so in der letzten Zeit immer so Serienspieler raus. Am Anfang haben wir den Grgic immer gelobt, wie er riesig gespielt hat. In letzter Zeit macht der Wesley recht viel. Also auch Goal, Eigengoal, Fehler und so weiter. Es sind immer so ein Spieler, die so ein bisschen im Flow mitgeben. Man hat immer einen, der sich rauspickt. Und dann, also Wesley ist halt nicht so einfach, weil über See mit seinen blonden Haaren, man sieht ihn halt einfach. Aber es sind immer so Spieler, die ein bisschen prägen. Jan Bammert würde mir jetzt Adi sicher auch wieder...
Ja, genau. Ja, Stojkovic, der aber auch ein bisschen am Kommen ist, jetzt in den letzten paar Spielen, habe ich das Gefühl. Genau. Aber ja, was heisst am Kommen? Also Sion ist nicht wirklich gut im Schwung im Moment. Ja, haben dann aber trotzdem noch... Also eben, wie gesagt, gegen IB in Bern mit dem Trainer auf der Tribüne oben. Ist auch wie, glaub, okay, wenn du 0-1 in Pause gehst, oder beziehungsweise 1-0 für IB natürlich. Und haben dann aber trotzdem können reagieren nach der Pause. Stojkovic nach einem Ping-Pong im Mittelfeld ist er der am schnellsten reagiert, den Ball mitnimmt, auf einen Job kann loslaufen und dann auch versenkt. Ja, einfach am schnellsten reagiert, einfach checken, was abgeht und Profit geschlagen. Und ja, das ist, glaube ich, die Chance, die Sion in so einem Spiel hat.
Ja, und man kann mir an Joppi auch keinen Vorwurf machen. Hat er tadellos gehalten in dem Spiel, finde
ich. Nur ist IB halt IB und IB ist eine hure Maschine, wenn es dann einmal läuft. Und das heisst, 12 Sekunden später, Kanga kommt in der Vorwärtsbewegung im Strafraum an Ball oder an Strafraumgrenze an Ball und leitet ihn einfach elegant mit der Hacke ab. Rieder nimmt den Ball und schießt 2-1. Und die ganze Herrlichkeit für Sion ist schon wieder vorbei gewesen.
Das ist einfach so, oder? Das Anspiel, dann spielst du hinten und dann geht ein Ball führen und dann gibt es ein Goal. Also ich weiss nicht, dümmere Gegengoal gibt es eigentlich fast nicht. Wenn
das... Nein, mega ärgerlich.
Also das dürfte eigentlich nicht passieren, Profifußball, finde ich. Das ist so eine Schläfrigkeit, wo du dann drin hast, so, ja, scheiße, oder? Also, nein, jetzt haben wir das Goal geschossen, geil, bist noch am Jubeln, bist jetzt wirklich am Höhe und Zeug und Sachen. Und dann, ja, 12 Sekunden später macht es Bumm und die ganze Jubeltrubel-Heiterkeit ist wieder vorbei. Also, es ist schon ein bisschen komisch, aber ja.
Ja, und dass dir das natürlich als Knick brechen ist, ist wie klar. Und es hat ja dann nachher auch eben turbulent ist weitergegangen, fast noch ein Eigenpfostentreffer vom Stojkovic. Das Wort habe ich jetzt erfunden, aber es passt in dem Fall. Und der Sibac ein zweites Mal im Offside. Und dann ist aber gleich, eben, wir haben immer noch 2-1 und das Spiel bleibt spannend. Das heisst, Sion kann eigentlich aus dem Nichts raus noch ein Ausgleich schaffen und das darf einfach nicht passieren, weil IB muss zu dem Zeitpunkt schon lange 3-4-1 führen.
Ja, natürlich. Und das ist ihnen auch in den letzten paar Jahren auch immer gelungen. Sie haben den Vorsprung rausgespielt und dann eigentlich verwaltet. Und jetzt, das geht wie nicht mehr, oder? Also sie kommen gar nicht in den Verwaltungsmodus rein, weil sie den Gegner zwar dominieren, aber sie haben immer wieder eine Schwächephase drin, wo sie dem Gegner auch etwas zugestehen. Und normalerweise, ja, in dieser Saison nützt es halt einfach auch aus.
Genau.
Also, wenn man den FC St. Gallen anschaut, der da noch das 3-3 rausgeholt hat.
Ja, das mal zum Glück, also zum Glück für IB nicht. 3-2-1 Eckball-Rieder wird vom Fickenschen nach vorne geklärt und Elia steht dort, nimmt ihn dankend an und versenkt ihn. Und das ist besonders schön, wie der Elia nach langer Verletzung wieder zurückkommt, gerade kann ein Goal schießen. Und eben, das, was der Elia für ein Bombenstürmer ist, wenn er in Form ist, wenn er gesund ist, das haben wir schon vor der Verletzung gesehen. Das ist krass, was IB da auf der Bank oder beziehungsweise im Sturm vorne alles kann aufbieten.
Ja, und was wo auch immer mehr ist im Fokus mit guten Leistungen bringt sich, ist der Rieder in der Mitte. 1 Goal, 2 Assists. Kann man, glaube ich, sagen, Man of the Match. Aber er wirkt so untypisch für das. Er ist nicht so der Spektakelspieler. Aber ich glaube, der könnte IB noch relativ viel Geld bringen.
Das ja, und vorher sicher wichtig sein auf dem Platz. Ja.
Natürlich. Schlüpft die Rolle vom Ebischer. Und genau. Ich momentan macht das gerade noch ein Spürchen besser als der Ebischer, was einiges heisst. Bibe.
Ja, dann haben wir das Spiel, glaube ich, den Haken drunter.
Müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren darüber.
Nein, machen wir es kurz. Du meinst,
Man muss es selbst gesehen haben, Zusammenfassung gesehen auf dem SRF und sie ist 3,5 Minuten gegangen. Ich glaube, das ist der Rekord-Minus-Zeit von einer Zusammenfassung, die ich gesehen habe bis jetzt.
Ja, und es sind irgendwie 2 oder 4 Szenen, glaube ich, gezeigt worden. Auf die können wir kurz eingehen, ansonsten ist das Spiel, glaube ich, zum Vergessen.
Gewisse Szenen, die ich finde, die sie gezeigt haben, wo einfach der Schuss ist zum Goalie, wo der Goalie den Ball einfach abnimmt. So, okay, wir müssen es zeigen, wenn wir sonst nichts haben. Ja, aber also, es war eigentlich ein typisches 0-0-Spiel gewesen, mit einem Sieger von Lugano, der das Spiel 2-0 gewonnen hat. Also, ich hätte es.
Ja, aber das ist.
Menschen, Servet noch mehr gegeben, dass sie das Spiel gewinnen. Also,
aber Servet ist immer noch ein Loch wieder drin, jetzt schon wieder. Jetzt haben wir bei der Vorrunde gehabt und jetzt wieder. Jetzt haben sie was? Ich glaube, 1 von 6 Spielen haben sie gewonnen.
Ja, gegen Lugano.
Ja, genau.
Nein, das ist unentschieden.
Nein, Luzern hat es unentschieden gemacht. Wahrscheinlich gegen Lausanne. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was
ja,
meine.
Aber Lausanne, ja.
Aber eben, das ist, ja, Servet ist wieder in einem Riesenloch inne. Und Lugano, ja, genau die Scheißspiele gewinnen sie eben immer. Und dann siehst du 90 Minuten nichts. Also, beziehungsweise in dem Fall, können wir noch schnell sagen, das 1-0 durch den Cellar. Und zwar wegen einer Penalty, genau, der Frick in Rüeg hinein fliegt. Und dann ist wie klar, Jeremy Frick war zwar noch am Ball gewesen, aber kann er nicht haben. Auch die zweite Halbzeit nichts los gewesen. Und dann, wie gesagt, was ist das? Nachspielzeit? Oder einfach ganz am Schluss? Nein, ich glaube noch nicht Nachspielzeit gewesen. Das 2-0, wunderschöner Angriff, muss man geben. Haile Selassie und Aliseda, schnelles, direktes Zusammenspiel. Und schon steht der Aliseda alleine vor dem Frick und trifft. Und das ist Lugano. Die machen jetzt einfach nichts. Und nachher, eben, es kann auch ein 1-0 sein durch den schönen Angriff und dann hast du den läutigsten und nervigsten Stadionspeaker in der ganzen Liga, wo abfeiern, das hätten sie, wären sie jetzt gerade zum 10. Mal Meister geworden und irgendein verdammtes Gedudel im Hintergrund, sorry, nervt mich. Aber ja, ja, aber auch so kommst du zu Punkten.
Also. Ankerum, ich finde, gerade beim 2-0, also du hast gesagt, es war schön ausgespielt, ich habe definitiv so gesehen, wobei Servet natürlich in der Vorwärtsbewegung ist und den Defensive natürlich schon nicht aufgelöst hat, aber es war relativ einfach, das durchzubringen am Schluss. Aber ja, musst du es halt das erste Mal machen. Und analysiert, glaube ich, das erste Goal. Das ist, glaube ich, auch einer, den man muss auf der Karte haben muss. Man muss anschauen. Das ist, glaube ich, ein junger, talentierter Spieler, der es geholt hat, aus der MLS, so weit man ist. Ja. Aber ja, du gar noch Sachen.
Hast du noch das Interview mit dem Grotschi Torti gehört?
Bin ich ganz sicher. Ich glaube.
Er hat nachher gefunden, es war auch im SRF, hat er gefunden, seine Mannschaft hat heute mit Charakter und Herz gespielt. Ja. Ja. Kann man so sein. Gehen wir weiter, würde ich sagen.
Apropos Charakter und Herz. Ja.
Ja. St. Gallen hat beides.
Momentan. Und dann läuft es richtig, richtig gut. Und ich meine, sie haben heute ohne Görtler, ohne Stielhaar gespielt. Und es hat trotzdem relativ gut ausgesehen. Sie haben, ja, aber muss ich sagen, Stadion ausverkauft. Also,
das ist geil. Das ist geil.
Wieder, oder? Ein volles Haus hast. Und ja, das pusht natürlich auch. Und dann kommt es natürlich noch in so eine sehr gute Ecke. Und am Schluss steht echt der Fomos richtig. Also, ein bisschen Glück gehabt, was er bei dem hat. Aber das haben sie momentan halt einfach. Und wenn es nicht der Dua ist oder nicht der Ding ist, dann macht halt davon muss Goal. Also momentan stehen sie einfach auch richtig. Obwohl das sie natürlich auch geile Fußball spielen und das hat sich nicht geändert.
Ja, sie haben GC gar nicht zum Spielen kommen lassen. GC ganz am Anfang einmal einen guten Moment gehabt mit dem Schmied und dem Momo. Aber nachher hat eigentlich faktisch nur noch St. Gallen gespielt. Das haben GC-Spieler nachher auch selber gesagt. Und von dem her, ja, eben, dann hat man noch die Abpraller, die man dann irgendwie noch verwerten kann. Aber verdient ist es auch über das ganze Spiel gewesen.
Ja, na klar. Mich noch ein bisschen rausgestochen, der Gimeno. Ich finde, manchmal ein bisschen eine tragische Figur, eine riesige Chance, die er einfach auch wieder müsste machen. Dann das Fast-Goal, oder? Und wo, ich weiß nicht, ob der Ball hinter der Linie war, ich glaube es nicht ganz mit seinem Kopfball. Und nachher wankt er wieder so einen Schwalben aus.
Ich ja, was soll der Scheiß, wirklich?
Ich frage mich dann auch, was passiert in dem Kopf innen. Also, bist du schon abgehoben, bevor du das Ding hast? Und ja, also ich weiß nicht. Hör auf mit dem
Auch Schwalben muss man können, wenn schon, ja, aber lieber nicht.
Also, ja. Er hat es ja so nicht nötig. Gerade in der momentanen Situation schon gar nicht.
Nein. Ja, das ist, ja, wie du sagst, es gibt so, es lässt einen nachdenklich zurück, sagen wir es mal so. Was ich jetzt gefunden habe, was ich noch spannend gefunden habe, man hat, Zeitler hat einen Weg gefunden, um den Ruiz einzubauen. Ich weiss, ich bin so ein bisschen, ich habe ein bisschen den Ruiz-Fetisch. Ich habe den letzte Saison schon extrem gut gefunden und habe sehr schade gefunden, dass er jetzt längere Zeit auf der Bank war, so um die Winterpause herum. Und jetzt hat er, glaube ich, 2-3 Mal schon wieder gespielt und hat seine Stärken komplett einsetzen können. Und das ist geil. Also, ich glaube, der ist eine riesen Waffe, wenn man ihn gut einsetzt. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt dort, eben, dass man das, so wie St. Gallen ein bisschen verheizt wird, beziehungsweise, dass man halt mit dem Spielstil, den man in der Vorrunde hatte, ihn nicht wirklich so nützen kann. Aber jetzt hat man da irgendwo einen Weg gefunden und das macht St. Gallen sicher nur noch stärker.
Ja, und was man auch muss sagen, ist, GC ist ein bisschen das Kryptonit von St. Gallen in dieser Saison. Wir haben 2-mal gespielt und 2-mal hoch verloren, eigentlich. Und jetzt hat man
das heisst Kryptonit, das war ein Fremdwort, kenne ich nicht.
Ich glaube, das, was der Superman nicht so gern hat. Das
Einzige, okay.
Einzig zu wissen. Ich habe es einfach gedacht, probier es jetzt mal einzustreuen. Da.
Nein, es kommt gut, aber du hast mich einfach überfordert.
Ein Spielstil, der ihnen nicht so gelegen ist, wie Lugano auch. Und jetzt haben sie zweimal, also in Lugano und jetzt auch gegen GC, bewiesen, dass sie auch die. Und wenn es läuft, dann läuft es.
Und ja, ich hoffe,
auf St. Gallen Sicht, dass es so weiterläuft, oder?
Wenn man das 2-0 noch ganz schnell, Chance vom Gimeno, nach einer super Ruiz-Flanke, da haben wir ihn wieder, zum 2-0. Das war noch vorher gewesen, und nachher aber das 2-0 wieder eine Ecke, nach dem Pfostenschuss und der Dua kann nachher erben dort.
Genau, der Magliza ist noch am Ball und.
Ja, genau. Und
ja, also momentan. Ja,
Dua trifft und trifft.
Absolut. Steht am richtigen Ort, hat der Reicher dafür und. Ja, also eben. Wenn es läuft, dann läuft es.
Ja, aber sie spielen eben einfach auch intelligenter als noch in der Vorrunde. Weißt du, in der Vorrunde sind sie extrem berechenbar gewesen. Das haben wir ja ein paar Mal da miteinander besprochen. Oder du hast einfach, also auch, eigentlich so wie letztes Jahr auch, du hast die starke 20 Minuten am Anfang gehabt und irgendwann hast du die Luft draussen gewesen und Sie sind völlig berechenbar gewesen und jetzt spielen sie auch viel intelligenter als, ja, als noch. Aber es hat sicher auch mit den Zuzügen zu tun.
Absolut.
Aber irgendwo.
Und wir haben, ja, auch so, wir haben das diskutiert. Das ist so, dass wir haben immer den Mainz-Weg mal angeschaut. Dann ist es überhaupt nicht gelaufen. Sind letztes gewesen. Sie haben den besten Spieler verkauft. Also den teuersten, den besten Spieler verkauft auf England, den Mateta. Zack, man hat der Mannschaft mehr Macht gegeben und hat dann weniger Spieler rausgenommen. Zack, es ist gelaufen. Bei St. Gallen, man hat den Juan verkauft, also den Juan ausgelehnt. Man hat das Gefühl gehabt, oh, der ja noch torgefährlichste war in der Vorrunde, er ist gegangen, was ist? Es springen andere in die Presse und es läuft. Also ich glaube, es ist einfach so, die Psychologie, die da dahinter steckt.
Völlig.
Der in der Kabine oder überall auf dem Trainingsplatz. Ja.
Fußball wird häufig im Kopf entschieden, ja. Und auf der anderen Seite, ja, sorry.
Brutale Alternativen. Also sie haben in der Winterpause aufgerüstet und wenn eben, vorher, wenn Gimeno, dann sie noch Schubert auf der Bank, also wenn, hast du einfach, oder? Sie hätten dann einfach, sie hat auch noch Spieler in der Hinterhand, die sagen, okay, jetzt kommt der und der ist auch noch in Form. Und dann bringst du einfach noch den Nächsten. Und, ja.
So, jetzt haben wir aber ein bisschen genug St. Gallen abgehypt. Muss einmal ein bisschen seine Grenzen haben. Aber du hast natürlich recht mit allem, was du sagst.
Verdient haben.
Ja, du hast mit allem recht, was du sagst. Ohne Frage. Und ich bin auf dem Hype-Train drauf, absolut. Auf der anderen Seite haben wir GC mit einem Sieg aus 10 Spielen. Logischerweise gegen Lugano, gegen Lausanne. Und jetzt auch wieder eine ganz schlechte Leistung. Also die sind definitiv recht schwierig in die Rückrunde gestartet.
Definitiv. Der Margreiter hat es ja nach dem Spiel gesagt, oder? Also so darfst du eigentlich nicht auftreten, auswärts.
Ja. Das bringt uns doch auch irgendwie zum nächsten Spiel, oder nicht?
Keine Ahnung, auf was du raus willst.
Wahrscheinlich Zürich-Basel, oder?
Ja, genau. Ja, aber es ist ja in dem Spieltag oben und unten, überall ist es um ganz, ganz viel gegangen. Und auch im Mittelfeld sind direkt Begegnungen nachgestanden. Und ja, also das oberste oben, FCZ und der FCB. Wobei, eben, wir haben es ja verpasst letzte Woche mit dem Rahmen, wo sie rausgeschmissen haben, das noch zu erwähnen. Also, es ist nach unserer Sendung passiert.
Ja, wer da noch etwas dazugehören will, hört doch mal bei Innendruckt rein, der Podcast vom FC Basel. Genau. Die Jungs haben das sehr, sehr schön abgehandelt.
Sehr hässlich gewesen.
Nicht ganz emotionsbefreit, aber ich verstehe es ja.
Ja, und man hat ja dann ein bisschen gehofft, dass das wie ein Kehrwende könnte geben, Trendwende könnte geben, dass wenn man jetzt noch einen neuen Trainer hat. Und also ich bin mal ganz ehrlich gewesen, ich bin erstaunt gewesen ab der Aufstellung, weil notabene es ist eins zu eins die gleiche Aufstellung gewesen, wie die unter dem Rahmen gespielt haben. Und also da musst du schon etwas ändern oder etwas probieren. Und ich meine, einen Spieler auswechseln und die gleiche taktische Formation bringen.
Ja, er ist ja auch schon im Verein angestellt gewesen. Also es ist von dem her auch nicht so, dass er jetzt komplett von außen kommt mit komplett neuen Ideen. Ja.
Nein, was man so gehört hat, oder? Er ist kommt aus der Barca-Schule, bei Sevilla geschafft und solche Sachen. Und er wird jetzt hier versuchen, was der Degen ja fordert, einen Fußball zu zeigen, wo man wichtig ist, wo man parat ist, wo man da ist, wo man aggressiv ist. Und
ja, aggressiv ist man gewesen, also vor allem der Katterbach am Anfang.
Ja, sehr, ja.
Aber also Zürich hat ja extrem stark gestartet, hat früh gepresst, ist sehr, sehr schnell gewesen. Und dann hat ja der Katterbach, das ist ja nachher das 1-0 gewesen, Katterbach fällt der Aligi, aber das ist schon sein zweiter Härtefoul gewesen, dort in Strafraum, Nöchi. Und ja, also er ist definitiv aggressiv aufgefallen.
Ja,
ist
auch motiviert gewesen, sehr wahrscheinlich. Ja, so sein erstes Mal gewesen, was er die Affischen erlebt hat. Man hat ihm sehr wahrscheinlich gesagt, hey, FCZ ist etwas Spezielles, und so ist er in das Spiel gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Hat sich ein bisschen wieder beruhigt mit der Zeit, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem nachher ist bessere Aktionen noch nach vorne auch gebracht gehabt. Aber dort hat der Marquesano nachher getroffen vom Punkt, wobei wir ja da noch die Story haben, dass der Kramer viel zu früh in den Strafraum reinläuft. Ja. Eigentlich dürfte das Goal so nicht gegeben werden. Rein vom Reglementarium. Es hat allerdings ja auf den Schuss und so weiter keinen Einfluss gehabt. Keine Ahnung. Ich weiss, also, wir müssen nicht diskutieren, es ist eigentlich so. Kannst du nicht geben, es müsste wiederholt werden. Ein Marquesano wird vermutlich auch ein zweites Mal noch treffen. Von dem her ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht, bringt es jetzt auch nicht so viel, den Rest der Saison über das Goal zu reden.
Nein, und ich meine, also schlussendlich, ja, ob es jetzt matchentscheidend war, ich glaube nicht.
Ja, nein. Weil Basel ist nachher auch wirklich geschwommen. Also sehr viel nachher dem Lindner zu verdanken, wo dann gegen Kramer oder nachher auch vorher noch gegen Marquesano hebt. Und ja, nachher kommt es 2-0. Und Homer Agic, der den Ball in der eigenen Hälfte kann behaupten bzw. Gewinnen und läuft und passt perfekt auf den Tosin in die Tiefe. Und der legt nachher quer auf den Kramer, wo im Offside steht, wo nicht überprüft wird, 2-0. Ja, ärgerlich für Basel.
Richtig, ja. Und vor allem auch noch spannend, die Analyse dann so, das hätte man nicht können, weil man die kalibrierte Linie nicht hat.
Ja.
Ja.
Dann machen sie. Also wenn das SRF, ja. Wenn der hure Gümmler-Sender SRF das kann, aber die Fußball-Liga schafft es nicht, die hure Linie einzustellen, sondern sie müssen sich auf die Strich am Boden vom Greenkeeper verlassen. Also nein, das ist ja nicht professionell. Gut, das ist Profi, also das ist Schiedsrichter Wesen ja eh nicht. Das ist nicht einmal böse gemeint, aber wir haben ja Miliz-Schiedsrichter Wesen.
Ja klar, man kann auch sagen, also wenn der Tosin einen Schritt schneller gewesen wäre, wäre ja klar nicht im Offside gewesen, weil dann wäre ja der Pass quasi zurückgekommen zum Kramer, da hat es gar keine Diskussionen gegeben, ist er aber nicht. Es sieht, also eben, man hätte schon fast können sagen, es ist auf der gleichen Höhe, aber schlussendlich im Resultat hat sich glaube ich nicht viel geändert, dass er rein wäre, aber ja. Wenn man die Möglichkeiten hat, muss man es halt einfach auch anwenden.
Ja, also ich verstehe jeden Basler, der sauer ist nach diesen zwei Goals. Ich muss aber auch sagen, Basel hat nicht viel gemacht in dieser Phase, um selber können irgendwo das Spieldiktat übernehmen.
Und dann ist der Katterbach gekommen und hat gedacht...
Genau, das ist irgendwie so 35., 40. Minute hat das angefangen. Nein, früher noch, irgendwie so die letzte Viertelstunde. Genau, und das ist der Katterbach gekommen. Sorry, genau, jetzt darfst du.
Und Flanken auf den Stocker, wo... im Strafraum steht, ganz allein. Dann haben wir gefragt, ja, also hat man das Gefühl gehabt, er ist kein Gefahr oder hat die Zustimmung nicht gestimmt.
Während Cemaili sein war, der hat ihn aber, also er bewegt sich ja schon den Ort, er sieht, also wenn sie Katterbach sieht, die Lücke, spielt in den Raum in den Stocker, er könnte, wo das Rennen spielt und ist einfach zuerst dort, schneller als der Cemaili. Ja, sieht natürlich doof aus für den Cemaili. Aber richtig, ja. Stocken ist natürlich einfach auch sackstark in solchen Sachen.
Das ist so. Ja, und dann war eine Pause nachher. Hat sich die Gemüter ein bisschen beruhigen. Und nach der Pause ist es weitergegangen.
Marquesano mit einem Pfostenschuss. Alle
richtig
wieder geweckt.
Richtig geiler Schuss gewesen, ja. Aber Basel war offensiver gewesen. Also man hat das Gefühl, man merkt jetzt ein bisschen, vielleicht wieder Abascal spielen.
Ja, also es ist nachher ausgeglichener gewesen, definitiv. Und dann hat aber Zürich einen Abseitstreffer vom Dumbia, der war extrem eng gewesen. Ja. Aber ja, dort hat es jetzt geklappt, dass man mal ganz genau drauf geschaut hat, obwohl man keine kalibrierte Linie hat in Volkerswil. Ja. Ich glaube, es ist nicht einmal Volkerswil müssen schauen, sondern ich glaube, das hat der Schiedsrichter selber entschieden.
Das meinte sie so gewesen, ja. Und dann wieder aus... Ein Ausrutscher von Pavlovic, wo man sich fragt, was zur Hölle macht er dort. Aber ich glaube, er rutscht dann noch so ein bisschen halben aus und sieht dann auch blöd aus, wenn er den Ball überspielt. Und er spielt direkt auf den Jonto und der knallt das Ding halt ins Netz. Bitter.
Ich glaube, es ist ein armer Sieg dort. Also weißt du, es ist so, du bist im Keien, willst aber gleich noch etwas richtig machen und dann geht es einfach richtig in die Hose. Du kannst ja auch nicht einfach sagen, ich mache nichts.
Ja, man sieht den Blick, er will ihn weghauen. Also, man sieht auch die Bewegung, wie er sie eigentlich zum Ball macht, dass er ihn weghauen könnte. Er rutscht irgendwie auf, was auch immer. Und es sieht halt einfach doof aus. Und ja,
es ist halt einfach Scheiße. Ja, voll. Aber es ist halt einfach, es ist vorher ein extrem starker Schnittstellenpass von Zürich, wo dann die ganze Basler Abwehr eigentlich überfordert, weil es so schnell geht. Und er ist halt jetzt einfach wie das Gesicht von dieser ganzen Überforderung in dem Moment. Aber ja, Zürich ist dann einfach im Umschaltspiel auch in der Vollendung von diesen Angriffen so sackstark, also einfach extrem schnell und kann so dann eben auch eine Basler Abwehr komplett vogelwild machen eigentlich.
Ja, eigentlich alle. Ich glaube, da haben momentan keine Abwehr von der Schweiz momentan so ein richtiges Mittel dagegen. Also,
ja.
Das ist ihre Waffe.
Ja. Ja, und dann ist ja dann die 90. Minute gekommen. Alle haben das Gefühl gehabt, jetzt ist dann jemand gut da. Jetzt kann man da mal abpfeifen. 91. Minute und dann zeigt Basel aber richtig Moral. Michael Lang trifft mal wieder, also schon wieder muss ich sagen, das mal Flanke vom Esposito mit einem wuchigen Kopfballtreffer. Ja, Lang ist entweder Top oder Flop im Moment. Manchmal spätestens im gleichen Spiel, weil kurz darauf hat er den Ball verloren in der Abwehr. Und durch das ein Zürcher Konter eingeleitet. Kramer auf Boran Jasevic und der trifft zum 4:2 in der 95. Minute. Entstand Classico geht an den FC Zürich.
Meisterrennen gelaufen, Fragezeichen.
Meisterrennen vielleicht gelaufen, Ausrufezeichen. Ja, also natürlich rechnerisch nicht. Und eben, wir haben es auch schon gesagt, Zürich ist, dominiert ja die Spiele nicht so dermaßen, dass man muss sagen, die können nicht einbrechen. Aber es wird jetzt halt wirklich mit jeder Runde unwahrscheinlicher. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass hinten dran einmal gewinnt Basel, einmal gewinnt IB. Mit anderen Worten, einmal punktet Basel nicht, einmal punktet IB nicht. Und die Einzigen, die verlässlich wirklich immer punktet, gut, die letzte Woche unentschieden, aber sonst ist der FCZ und der wirst Meister.
Ja, und FCZ formstark, St. Gallen haben wir vorher gehabt, formstark. Eine Mannschaft, die man doch auch eher als formstark momentan einschätzen kann, würde ich sagen, ist der FC Luzern, der sich ein bisschen hat vom Tabellenende absetzen können. Wobei,
alles relativ, ja, genau.
Gegen Lausanne, ich weiss nicht. Also, du musst momentan einfach gewinnen. Und wenn dann noch der Amdouni gesperrt ist, ich weiss nicht, dann so die einzige Waffe, die sie eigentlich noch haben vorne, wenn der da nicht rum ist, dann wird es dann doppelt so schwer.
Ja, sie sind ja sehr gut angefangen. Also zuerst einmal sind ja relativ viele Leute im Stadion gewesen für Lausanner Verhältnis, 6200. Auch relativ viele Luzerner mitgereist, der weite Weg. Ja, und man hätte ja dann auch gerade mal angefangen mit der Feuerwehr. Aber was ich eigentlich wollte sagen, dank den vielen Zuschauern sieht man, man hätte auch in Lausanne erkannt, was es jetzt gilt. Mhm. Und leider für Lausanne, zum Glück für die Innerschweizer, hat es relativ schnell mal mit einem Paukenschlag angefangen für Luzern. Der Träger mit einem wunderbaren Zuckerpass hinter die Lausanner Abwehr und Aboubakar alleine vor dem Tja, wie sagen wir das? Spricht man? Ich habe das immer noch nicht. Ciao. 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 Nein, eben nicht ja, sondern Ciao. So Ciao. Spricht man es eben aus. Ja. Vor dem Ciao und trifft relativ mittig.
Wenn der Umschwung beim FC Luzern ein Gesicht hat, dann wäre das sehr wahrscheinlich das von Mohamed Träger. Also, was der eins momentan leistet, weil er trifft ja fast jedem Spiel und gibt auch Assists zu. Und eben, wie man gesehen im Göttmatch, er dirigiert auf dem Platz, ist so ein bisschen der verlängerte Arm vom Frick. Also, da hat man einen geholt, den Mentalitätsspieler. Das ist ja das Wort, das man momentan überall braucht. Und ich glaube, er bringt genau das mit, was dem FC gefällt hat. Obwohl er Außenverteidiger ist. Eine Position, wo man jetzt muss sagen, okay, ist nicht prädestiniert für das. Aber doch, er bringt das mit. Er bringt Leadership mit, er bringt einfach alles mit. Und man merkt es. Und er ist motiviert.
Ja, und als Außenverteidiger rennt er die Linie auf und ab und ist von dem her auch sowohl vorne wie hinten anzutreffen. Von dem her vielleicht gar nicht so schlecht von der Position her.
Nein, ich meine, das Assist geht ja eigentlich quasi so aus dem Mittelding aus, ist er in der Mitte vom Feld. Also er ist überall anzutreffen. Und das ist, glaube ich, auch etwas laufstark und ja.
Jemand anderer, der mir extrem gut gefällt, ist der junge Yashari. Hey. 19. Und der sensationell, wie der auf der 6er Position, ich glaube, ist ein 6er, oder? Ja. Dort hinten das Spiel lenkt, wirklich so die Schnittstelle zwischen Mittelfeld und Abwehr, grossartig. Eben mit 19.
Ja. Und eben, ich meine, jetzt ist schon, seit der Frick am Ruder ist er Stammspieler. Mhm. Und dem Celestini hat er, glaube ich, irgendwie zweimal einen Teileinsatz gehabt. Also ja, kann man auch davon halten, was man will. Aber der Frick wird gebaut auf ihn und man sieht auch, warum.
Offenbar macht der Frick auch Spieler besser. Und ich glaube, das ist recht entscheidend in Luzern.
Genau. Und sie spielen eigentlich immer im gleichen System in der letzten Zeit. Also er verändert eigentlich nicht viel. Und ja, momentan funktioniert es. Aboubakar, der Stürmer, den man gebraucht hat, der Goal schießt. 2 Goal geschossen jetzt gegen Lausanne, die wichtig sind, sehr, sehr wichtig sind, dass man sich gegen hinten ein bisschen absetzen kann. Aber das zweite Goal von Aboubakar, das erste haben wir ja schon angesprochen.
Genau. Campo,
der auch wieder aufblüht, aus irgendwelchem Grund, mit einem schönen Freistoß. Ja, und steht da ganz allein. Das ist einfach auch so.
Ja, also das ist dann halt wieder Lausanne, aber man muss es dann eben auch ausnutzen. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, also Luzern hat den Sieg nicht gestohlen, aber das Spiel ist für mich schon ein bisschen abgeflacht, immer mal wieder zwischendrin auf Lausanne Seite Spielmann zuerst, nachher in einem Mau, wo doch auch einige Chancen haben, allerdings immer aus der Distanz, also selten mal wirklich nahe vor das Goal kommen, sondern meistens eben irgendwie Distanzabschüsse, die dann schon manchmal auch gefährlich waren. Aber das hat wahrscheinlich halt schon auch ein bisschen mit dem Selbstvertrauen zu tun. Gehst jetzt du wirklich noch, probierst den Schlenker noch zu ziehen am Verteidiger vorbei und nöch aufs Goal? Oder suchst du einfach mal den Abschluss irgendwo möglichst weit weg? Das, ja, kannst du wenig falsch machen.
In der Rückrunde noch kein einziges Goal geschossen. Also,
ja,
Stand,
jetzt erst, ja.
Ding, wo wir jetzt momentan am Reden sind davon. Ja. Es hat ein Penalty gebraucht, dass es das geändert hat. Also, ich glaube, es war Resultatkosmetik, der Penalty. Aber ja, also, sie haben es probiert, aus allen Lagen, also kann man, glaube ich, so sagen, zu schießen. Und ja, also, ich weiß nicht, es fehlt halt schon etwas. Und der Spielmann bringt ein neues Element rein in das Spiel. Es ist schnell, ist wendig. Aber auch er ist in dem Spiel mit dieser Durchschlagskraft, die dann reingeht und drauf los. Also,
das war eher ein Amdouni am letzten Match.
Und da ist aber
der hat jetzt gefehlt, genau. Ich habe mir zu Luzern noch eine Frage aufgeschrieben, und zwar nach der Halbzeit ist Lausanne die stärkere Mannschaft gewesen, so habe ich es einmal erlebt. Und dann, es ist dann nachher der Gentner gebracht worden, beziehungsweise kurz vor nachher ist dann das 2-0 passiert, aber von der Bank aus hat man gesehen, okay, wir verlieren da an Boden und wir müssen jetzt irgendetwas machen. Und meine Frage ist dann in dem Moment, wer übernimmt das Kommando, wenn es nicht so läuft? Es sind immer die Momente, wenn ein Ukrainitsch mehr auffällt, aber der kämpft sich selber durch, der ist nicht der, der andere mitreißt. Und dann frage ich mich, wo ist in so einem Moment ein Marvin Schulz zum Beispiel? Irgendeiner wird es vielleicht ein Yashari sein, aber der ist noch zu jung, das ist klar. Ein Campo ist nicht der den Lautsprecher auspackt. Eben, man bringt den Gentner von außen, aber dann müssen doch auf dem Platz schon Leute sein, die dann sichtbar das Spiel an sich reisen, wo auch mal irgendwo so, eben, ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir einen Träger, aber den habe ich in dem Moment jetzt auch nicht so wirklich wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das Problem in Luzern, dass man, wenn man wieder so in den Flow reinkommt, in den Larifaris-Flow, wo man in der Vorrunde viel gehabt hat, sehe ich noch nicht, wer das dann steht und wirklich die Leute halt auch mal am Kragen packt und sagt, so, ey, wir sind besser als das, was wir jetzt machen. Jetzt lass ich es mal so weitermachen wie die erste Halbzeit.
Ja, ist jetzt eine spannende und eine lange Frage gewesen, die du mir da gestellt hast. Ich weiss ja, nicht, wie ich sie genau so beantworten soll.
Ja, wer siehst, ja. Du als Leader, wer siehst du als jemand auf dem Platz, oder von wem würdest du das erwarten? Das Kommando ja, also, übernehmen in dem Moment?
Hast du sie eigentlich genannt? Die Personen, die das müssten können. Und ja, für das sind sie eigentlich auch da. Eben Gentner, Schulz und so weiter, wie sie heißen. Ich weiss auch nicht, wieso das nicht funktioniert. Vielleicht ist keiner von denen wirklich ein Lautsprecher oder so. Eben, das hast du auch so angesprochen. Also, hey, ich kann es mir auch nicht erklären.
Okay, wir beobachten es weiter in den nächsten Dingen. Aber das ist mir einfach aufgefallen in dem Spiel. Das hat mir in dem Moment dann gefehlt. Aber es ist dann, das Problem ist wie gelöst worden durch das 2-0. Campo Show. Er lässt dort, ich weiß gar nicht, wer das er dort ich glaube, der Dings, der Mahu. Glaube, der umspielt er dort relativ lässig. Und dann, wie wir vorhin gesagt haben, die passgenaue Flanke auf den komplett alleinstehenden Aboubakar. 2-0. Und dann sind die unschönen Szenen passiert. Spielunterbruch wegen Feuerwerk auf der Lausanner Tribüne. Müller wird noch irgendwie getroffen von etwas. Man hat nicht so recht gesehen, wie schlimm das ist. Er ist auch mal zusammengesackt und er ist, glaube ich, nicht die Person, die zuerst simuliert.
Hey, ich hatte Schock, habe ich im Nachhinein im Interview gemacht. Also, er war einfach Schock von dem Knall, den er gehört hat. Also, es hat nicht selber getroffen, aber er ist wieder okay. Das zusammengezuckt und das hat irgendwie, glaubt dann, ja, darum ist er am Boden. Aber das hat mir noch nie gemacht, also hat er dann weitergespielt.
Ja, genau. Und dann 12 Minuten Spielunterbruch. Frage, die sich dann dort gestellt hat, im Fernsehen, auf dem Blue, wo ich es geschaut habe, kann so weitergespielt werden? Für mich ist mir die Frage, soll so weitergespielt werden?
Ja, gute Frage, aber ich finde, also, ja, es ist auch Schwachsinn, was sich die Lausanne-Fans da geleistet haben. Aber es ist ja in dem Sinn, sie sind ja auf ihren Platz gewesen, sie haben einfach die Feuerwerkzünder abgezündet und nachher ist ja dann nicht mehr passiert, sie haben ja nicht weiter gezündet. Also die Bilder, die man nachher gesehen hat, sie sind einfach die gewesen, ich weiß nicht, ob sie sogar das Stadion verloren haben und schnell zu voll gehabt, dann haben wir noch so ein Plakat rausgenommen gegen den Sportchef.
Ich das hat schon die ganze Zeit ist das schon gehangen.
Ja, genau.
Gegen Sissi.
Wo ja super gute Arbeit leistet. Ich weiß gar nicht, ob der
überhaupt nicht
schafft. Genau. Ja, also der das Gefühl kann mal, also ich nehme an, der Schiri hat mit allen geredet und das Gefühl kann mal, die Sicherheit ist da für den Spieler. Also, wenn jetzt der Müller gesagt hat, hey, so spiele ich nicht mehr, ich kann nicht mehr, weil Tinnitus und was auch immer, der hat das verstanden. Aber wenn er gesagt hat, hey, für mich ist es gut, weil er ist echt die Person gewesen, die dort ja am meisten darunter gelitten hat, sagen wir es mal so. Also, ich kann es verstehen, dass man dann weiter geshootet hat, aber...
Ja. Ja, ich hätte es jetzt auch verstanden, wenn man gesagt hat, hey, schau, jetzt ist fertig, jetzt ist halt 3-0 vor für ja, wie auch immer. Aber klar, ich bin auch Fußballfan, ich wollte ja sehen, dass die Typen den Ball nachher springen. Ja, dann wieder Anspiel. Luzern hat sich dann auf Defensive konzentriert und dann ist noch das 2-2 passiert. Das heisst, Simani wird er springt eigentlich im Ball rein und der Ball geht ihm an den Arm. Dann ist klar, dass es 11 Meter gibt. Relativ lang hat dann der VAR noch gebraucht, bis er das gecheckt hat. Habe ich gefunden. Und der Kukuruzovic trifft nachher sicher.
Von den 12 Minuten Nachspielzeit sind es dann, glaube ich, 17 am Schluss.
Ja, genau, richtig. Ja. Der Müller hat zwar die Ecke gehandt, aber Kukuruzovic ist da relativ sicher. Im SRF, im Blue, hat es bei dieser Szene so gesagt, ja, das sei ja recht blöd vom Simani, weil da muss er sich ja nicht reinrühren, es hat ja noch einen Goalie hinten dran. Ich sage, ja, aber als Verteidiger logisch probierst du alles. Und natürlich gehst du nicht extra mit dem Arm rein, das ist schon klar. Aber sagen, ja, nein, ich lasse jetzt den Ball durch, weil wir haben ja noch einen Goalie auf der Linie.
Dann kannst du jeden durchlassen.
So blöd.
Dann kannst du jeden Ball durchlassen und sagen, okay.
Eben.
Ja, ja.
Aber ja, wie auch immer. Fazit.
Der Adi und ich haben alles richtig getippt letzte Woche.
Sicher nicht. Erzähl mal.
Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was wir getippt haben.
Ah, oh Mann, also.
Also, ich glaube, wir haben den einen oder anderen. Also, ich glaube, auf Luzern haben wir beide getippt. Ich glaube, sogar 2-1, so weit mir ist. St. Gallen haben wir, glaube ich, auch vorher gesehen gegen GC, Lugano vorher gegen Servet, IB gegen Sion und. Ja, ich glaube, beim FCB, FCZ sind wir uns nicht ganz einig gewesen.
Ich glaube, du hast auf Basel getippt.
Ja.
Mag ich mich so erinnern, wenn ich in meinem Infinity Pool gelegen bin im Skigebiet und da euch einen Podcast gelassen habe. Schön gewesen. Also, ja. Das mal tun wir es aufschreiben. Ja, sobald ich mal nicht da bin, macht niemand Buchhaltung und dann gerade das außer Kontrolle. Ich sehe das schon. Also, machen wir das jetzt wieder ernsthaft. Die nächste Runde ist bereits schon am Dienstag und am Mittwoch. Das heisst, ihr draußen, liebe Leute, eventuell lasst ihr den Podcast und das ist schon wieder alles Schnee von gestern, das Thema natürlich nicht. Aber da könnt ihr immerhin gerade prüfen, ob wir da richtig tippen haben. Servet gegen IB. Dein Tipp, Fabio.
Ja, Servet ist momentan ein Schatten seiner selbst. Und sie werden es auch gegen IB nicht schaffen, aus der Krise rauszukommen. 3-0 für IB.
Ja, habe ich auch. Habe auch 0-3. Dann Sion gegen Lausanne.
Ich glaube, momentan der beste Gegner, den du kannst bekommen in dieser Liga, ist Lausanne. Jetzt hat er Sion bekommen. Ich weiß nicht, der Trainer wird auch immer noch gesperrt sein. Also der Gosnat hat eben weiterhin. Ich sage 3-1 für Sion.
Ich habe 2-0. Aber es wäre das gleiche Goalverhältnis. Dann Luzern gegen Zürich.
1-1.
Das grosse Aschermittwoch 1-1. Ja, ich tippe auf 1-3. Alles andere dunkt mich nicht realistisch, aber mal schauen, wir werden mehr wissen am Aschermittwoch. Dann Basel gegen St. Gallen. Das ist spannend.
Ja, um jetzt das, was wir vorher alles angesprochen haben, auch zu bestätigen, ich tippe auf ein 2-1. 1-2 für St. Gallen.
Habe ich auch. Hey, das mal immer recht uns
ein. Ja, ich muss mich an dir anpassen, da du ja immer so gut bist und immer alles richtig hast.
Ah, du lehrst, sehr schön.
Aber witzig ist, dass ich ja meine Tipps vorher abgebe, bevor das du es sagst. Also ich hätte jetzt einfach deinen Tipp nehmen. Das nächste Mal darfst du anfangen. Das
sagst ja, kann ich schon. Ich habe schon alles aufgeschrieben. Also, GC Lugano, sage ich dem von zuerst, habe ich ein 1-1.
Ja, okay, ich sage es 2-2.
Super. 2-2. Also gut.
Wobei Lugano hätte schon jemals 2 Goal geschossen. Nein.
Ja, die Runde. Ja. Also heute.
Ja, okay, stimmt.
Mama, kommt schon gut. Also, wir werden es sehen. Buchhaltung ist gemacht. Das Mal werde ich das. Ja, gut. Mama, wir werden dann wieder schauen. Es gibt natürlich nicht eine Spezialfolge für das Mittwochspiel, sondern wir hören uns wieder am nächsten Mendung oder Dienstag. Dienstag kommt es am raus, genau. Und wenn ihr euch fragt, wo das der Adi ist, der Adi, der ist im Fall ganz heftig am Specials organisieren. Er hat ein paar wirklich heiße Eisen im Feuer und wir werden euch in dieser Rückrunde, meine ich, in dem Frühling, werden wir euch ein paar recht geile Specials noch präsentieren. Sind gespannt. Vor allem abonniert uns auf Spotify oder Apple, sodass ihr auch seht, wenn wir einmal außerhalb vom Dienstag etwas raushauen. Es lohnt sich wirklich. Und wenn ihr gerade dabei seid, liken und gute Zahlen und so weiter, also beziehungsweise gut raten und so weiter und so fort. wir sind auf euch angewiesen, wir haben nicht ein grosses Unternehmen im Hintergrund oder so, sondern wir brauchen eure Likes und Rates und so weiter. Und gute Kommentare freuen wir uns auch immer. Das einfach, dass es mal wieder gesagt ist.
Und schön hast du das gesagt, finde ich.
Gell?
Mama, das kann man mal machen.
Was hat es geübt vorher? Okay, Fabio, ich muss ins Bett, echt. Das ist jetzt
recht. Morgen geht es weiter, oder? Mit Fasnacht.
Ja, richtig, eben. Gutes Montag, gutes Dienstag wartet noch und dann sind wir da wahrscheinlich platt am
Aschermittwoch. Mittwoch gibt es wieder Fußball. Sind wir froh, nach der Fasnacht endlich wieder etwas.
Endlich wieder Fußball. So wie es soll sein. Gut, es kam Mittelteile und wir sehen uns morgen wieder in Luzern in der Altstadt und allen anderen da draussen, wir hören uns. Wie gesagt, nächste Woche wieder.
Macht's gut. Rüdigs, ciao zusammen.
Rüdigs. Ciao zusammen.